bis zur Schwangerschaft. Es sind auch tatsächlich mehr als 5 Jahre vergangen. Da haben wir auch in unserem Freundeskreis schon viele gesehen, die Kinder gekriegt haben. Andere Ehen sind zerbrochen und schon zum zweiten Mal verheiratet. Ja, und da haben wir diesen Kampf ausgefochten, der uns am Ende hin sehr stark zusammengeführt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Nico Kuhnke. Er ist Vater 3er Kinder und mit ihm spreche ich heute darüber, wie er und seine Frau zu diesem Glück gekommen sind und wie sich das für ihn anfühlte. Denn nach langen, langen Kinderwunschjahren hatte das Paar sich seinerzeit zu einer In-vitro-Fertilisation entschlossen, die dann endlich die ersehnten Wunsch-Kinder brachte. Aber nicht nur davon wollen wir sprechen, sondern natürlich auch darüber, wie die beiden es denn nun erleben, das Elternsein, das ja oft gar nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Willkommen, hallo Nico.
Ja, grüß dich Julia, hallo. Ja.
Nico, vielleicht haben wir mal ganz, ja, sag mal, entschuldige, ich habe dich jetzt direkt unterbrochen. Ja,
ich wollte nur sagen, kurze Einleitung, so 1-2 Worte zu meiner Person, dass man so ein bisschen einschätzen kann, ja, wie alt ich mittlerweile bin, was los ist. Also mein Name ist Nico Kuhnke, ich bin 41 Jahre alt. Lebe mit meiner Frau und ja, dankbar dafür den 3 Kindern im Münsterland, in einem kleinen Dorf. Und ja, man versucht natürlich jetzt alles, was man so hat, unter einen Hut zu bringen. Ja? Was natürlich dann mit 3 Kindern die Herausforderung ist, aber natürlich klar ist das der Wunsch dahinter gewesen. Und genau, ja, freue mich. Danke für die Möglichkeit.
Ja, gerne. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorn an, Nico. Wie hast du denn eure ersten Jahre als Paar erlebt, in denen ihr ungewollt kinderlos wart? Wie war das für dich als Mann?
Ich glaube, man muss sogar noch mal ein Stückchen zurückgehen, noch einen Schritt weiter nach hinten und sagen, so diese erste Zeit war natürlich als Paar, ne, super. Und klar ist auch, wir wollen Kinder. Und das ist so ziemlich das Erste, was wir so besprochen hatten. Wir haben aber auch gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit und haben dann unser Ding gemacht und sind irgendwie verreist und ne, so die paar Sachen, die man so macht. Und irgendwann kam dann der Gedanke bei meiner Frau fairerweise etwas eher als bei mir zu sagen, jetzt könnte man ja dann mal in die Familienplanung einsteigen. Und von daher muss ich mir da so einen kleinen Rucksack aufsetzen und sagen, hätte, ne? Man darf natürlich diese Hätte-Frage nicht stellen und rückwirkend kann man auch gar nichts betrachten. Es gibt keine Antwort auf diese Frage, hätte man eher Kinder bekommen oder wäre es möglich gewesen, wenn ich damals schon mit auf den Zug aufgesprungen wäre. Das ist eine Frage, die unbeantwortet bleibt.
Wie alt war deine Frau? Oder darf ich das fragen?
Ja, klar, sicher. Also damals waren wir, also wir haben mit 22 geheiratet. Ich habe mit 22 geheiratet. Meine Frau war da 24, fast 25. Und wir waren zu dem Zeitpunkt schon etwa 3 Jahre zusammen, kannten uns schon zu Teenagerzeiten. Also das war alles nicht fremd. Also
Wahnsinn.
Ja, das ist
ja,
so.
Ja, okay. Und als ihr euch dann entschlossen habt, Kinder zu bekommen, also oder sie das gerne wollte, wie alt war sie da, als du noch so ein bisschen Zeit brauchtest?
Da war sie ungefähr, ja, es müsste so 27 gewesen sein.
Ja, da seid ihr für heutige Verhältnisse allerdings jung gewesen, sozusagen. Ne? Viele kommen auf die Idee ja dann erst so mit 30, 32. Aber gut, du sagst, man kann es sozusagen nicht ändern, aber das ist so ein bisschen dein Rucksack, höre ich raus, ne? Bei diesem ganzen
Absolut.
Thema, das dann folgte. Ja.
Absolut, ja. Ja, genau. Und naja, dann haben wir dieses Thema relativ Anfang unserer Ehe so nach hinten gestellt, haben unser Leben gelebt und gemacht und getan. Und irgendwann kam dann der Gedanke. Und dann haben wir beide auch irgendwann dann gesagt, jo, machen wir jetzt und dann gehen wir es an. Natürlich, ne, völlig naiv und kurzdenkend Verhütungsmittel weglassen und dann wird das schon klappen. Ne?
Naja, gute Hoffnung ist man dann ja. Ne? So,
klar, also man hat sich mit dem, was dann so kommt, noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, weil man kann ja nur die Herausforderungen bewältigen, die gerade vor einem liegen. Und was da für eine Odyssee auf uns zukommt, war uns ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Also haben wir ne, Verhütungsmittel weggelassen und dann so langsam mal losgelegt. Und naja, irgendwie merkte man dann doch relativ schnell, so nach 2 Monaten, 3 Monaten passiert nichts. Und naja, dann achtet man doch mal auf den richtigen Zeitpunkt und Hormonen und Eisprung und dies und das. Also man wird dann immer konkreter in den Vorhaben und in der Vorgehensweise. Ja, und dann hat das auch irgendwie nicht funktioniert.
Ja. Wie war das für dich?
Naja, für mich war das, Für mich war das noch, ich bin ein ganz planungsmäßiger, strukturierter Mensch. Sternzeichen Steinbock, sag ich mal. Man hat eine Herausforderung, man wird das lösen. Und ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben und denke, das klappt dann schon, das wird schon alles gut werden. Ne? Da hat der Arzt irgendwann noch gesagt, klar, der Frauenarzt, das muss sich erstmal so das Gelbkörperhormon von der Verhütungsgeschichte da abbauen. Und das kann noch ein bisschen dauern. Und gut, dann gucken wir mal. So, dann haben wir weiter versucht und gemacht und getan und haben gesagt, ja, irgendwie, naja, vielleicht soll ich doch mal den Urologen da konsultieren und auch da mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja. Ja, und da kam dann schon mal raus, naja, die Qualität dessen, was ich da so mitbringe in das Ganze, ist nicht so super optimal, aber durchaus im Bereich des Möglichen. Und ja, woran es dann letztlich genau liegt, kann man bis heute auch nicht sagen. Ne?
Das ist aber war das, also ich kann mir vorstellen, das ist so eine Art, ja, oder es ist eine Frage einfach, wie hat sich das angefühlt, diese Überraschung ja im Grunde, ne, die ja, glaube ich, jeder fühlen würde. Ja. So bei dir reicht's eventuell nicht. Was löst das für Gefühle oder hat es für Gefühle in dir ausgelöst?
Naja, man war erstmal gefrustet und dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen verloren. Ne? Dann gehen einem irgendwann so die Perspektiven aus und man sagt, ja, wie kann ich denn mehr Informationen kriegen, wie das denn andere machen, dieses unangenehme Thema, irgendwie nicht so richtig Mensch sein, nicht so richtig die Möglichkeit haben. Und ja, jetzt muss man sich mit etwas auseinandersetzen, was für viele andere selbstverständlich ist. Also man war schon so ein bisschen, ja, war so ein bisschen lost in der Sache, ne?
Ja, das kann ich mir denken. Und deine Frau?
Naja, das war für sie, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer als für mich. Sie ist da ein sehr gefühlsvoller Mensch. Und ja, das war unser gemeinsamer Traum. Ne? Und wenn das dann nicht klappt, dann kann man sich natürlich ja, so ein bisschen vorstellen, da ist man dann, naja, zu dem Zeitpunkt haben wir auch ein Haus gekauft und versucht, die bestmöglichen Grundsteine zu legen, die man so legen kann. Und wenn dann der Traum eben nicht in greifbarer Nähe ist, was macht man dann? Ne? Von daher war das auch für sie eine sehr, 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 sehr schwere Ausgangssituation und wo wir dann gemeinsam versucht haben, irgendwie eine Perspektive rauszufinden. Und das hört sich jetzt sehr, sehr sachlich an, wie man da rückwirkend dran sprechen kann oder drüber sprechen kann.
Ja, ja, ja.
Ist eine extrem emotionale Geschichte, weil das ist unser Traum und das ist der Weg, den wir zusammen gehen wollen. Und wenn das nicht klappt, ist das immer ein Thema. Und dann wird es natürlich mit fortschreitendem Alter oder auch, ne, man hat wieder einen Hochzeitstag oder noch einen Hochzeitstag und meine Frau und ich, wir haben...
Und alles wird schwer, ne?
Genau, wir haben am 22.10. vergangenen Monats unseren 19-jährigen Hochzeitstag gefeiert. Jetzt kann ich so einmal spoilern, unsere große Tochter ist 6 Jahre und die Zwillinge sind 4 Jahre alt. Da kann man sich natürlich ausrechnen, wie lange wir verheiratet waren und nichts passiert ist. Und natürlich kommt dann der Druck der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, Familie, vor allem Freunde. Ne, wann ist es denn bei euch mal so weit? Müsste nicht mal langsam? Und irgendwann sagst du auch nur, sorry, aber halt die Fresse, ne? Lass mich in Ruhe damit. Dann reicht's irgendwann. Ja. Und dann hat man, ob das Weihnachten ist oder Silvester oder Geburtstage, irgendwie wo so ein bisschen... Naja, ich sag mal, auch Alkohol im Spiel ist, wird es dann relativ schnell auch emotional. Ne? Das ist ein ganz, ganz hartes, menschliches Thema. Ja, und ja, dann haben wir gesagt,
kann ich mir ausmalen.
Wir müssen jetzt gucken, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen und haben für uns dann, ich sag mal, die zweite Phase eingeleitet in diesem ganzen Thema. Wir haben gesagt, wir werden jetzt die Entscheidung treffen, eine Kinderwunschklinik zu kontaktieren. Und da natürlich ne, gegoogelt und was heißt das und welche Möglichkeiten und ist das alles irgendwie ganz steril und ja so ein rein mechanischer Vorgang oder wie stellt man sich das Ganze vor? Und es war ein sehr, sehr, ich kriege jetzt noch ein bisschen Unbehagen in der Magengrube, wenn ich darüber nachdenke, was man da so durchgemacht hat. Das ist auch schwer so runter zu rattern, weil man diese Gedanken einfach wieder sortieren muss. Aber es ist ja jetzt schon wirklich auch lange Zeit her. Und vielleicht mal um so einen zeitlichen Abschnitt zu setzen von der Entscheidung, wir wollen Kinder haben, bis zur Geburt unserer ersten Tochter, sind tatsächlich dann auch, oder nee, bis zur Schwangerschaft, so ist es richtig, sind auch tatsächlich mehr als 5 Jahre vergangen. Ne?
Wahnsinn.
Das ist, ja. Da haben wir auch in unserem Freundeskreis schon viele gesehen, die Kinder gekriegt haben. Zwischenzeitlich sind die Kinder fast eingeschult worden. Manche andere Ehen sind zerbrochen und schon zum zweiten Mal verheiratet. Und da passiert ja viel in 5 Jahren. Ja, und da haben wir diesen Kampf ausgefochten, der uns doch auch dann am Ende hin sehr stark zusammengeführt hat, ne, muss man schon sagen. Also
ja, ich meine, auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man am Ende stärker zusammenwächst. Wie habt ihr das geschafft? Was habt ihr gemacht?
Naja, ich habe ja den Kontakt zu dir auch gesucht, um so ein bisschen das aus Vätersicht zu erklären, weil der Vater in der Schwangerschaft oder auch in dieser ganzen Geschichte so ein bisschen ja wie so eine Art Beistellpony ist. Ne? Was kann man da groß machen? Ich kann eigentlich nur meine Frau unterstützen, wo es nur geht. Und man hat gemerkt bei dieser ganzen Kinderwunschklinik-Sache, man wird sachlich aufgeklärt, welche Möglichkeiten man so hat. Natürlich wird man auch über die Kosten aufgeklärt, die da auf einen zukommen könnten oder auch können. Und das war auch für uns Anlass, sich mal mit den Krankenkassen auseinanderzusetzen. Also ich bin der organisatorische Part, sag ich mal. Meine Frau ist so das Emotionale in unserer Beziehung und habe mich mit Krankenkassen auseinandergesetzt und so weiter. Ich versuche, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Wir haben dann auch die Krankenkasse gewechselt, weil es Krankenkassen gibt, die bis zu 3-mal diese In-vitro-Fertilisation auch bezahlen, was ein sehr, sehr hoher Kostenblock ist für uns auf jeden Fall. Und sind wir es eben angegangen. Ne? Und dann haben wir es erst versucht mit den schmaleren Methoden, sag ich mal, also wo es noch nicht, also In-vitro-Fertilisation ist die letzte Option und die letzte Möglichkeit, was die Tiefe des Eingriffs angeht, ne, wo dann die Eizelle entnommen wird und außerhalb des Körpers befruchtet und so weiter. Ne, es gibt ja auch die Möglichkeit, das Sperma an die entsprechenden Stelle zum bestimmten Zeitpunkt im hormonellen Zyklus zu bringen. Hat man alles versucht, hat alles nicht, gefruchtet im wahrsten Sinne. Und da muss ich sagen, um deine Frage nochmal so ein bisschen aufzugreifen, wie hat meine Frau das Ganze gesehen oder sich gefühlt? Das ist eine ganz irre Zeit, ne? Weil natürlich die Frau in der Sache, in diesem Prozedere, nenne ich es mal, extrem beansprucht wird, was Hormone angeht, was den Körper angeht und die richtige Spritze mit den richtigen Hormonen zum richtigen Zeitpunkt und dann muss
es ist der Wahnsinn,
alles ja. zusammenpassen, damit es dann auch tatsächlich ja, irgendwie zum gewünschten Effekt kommt. Ne? Und von Kinderwunschklinik zu dann der Klinik, die auch diese Befruchtung vornimmt und so, das ist diesen Transfer, sagt man ja, ne? Dieses Entnehmen der Eizellen, das Reifen der Eizellen und gerade die Zeit zwischen die Eizellen sind entnommen und befruchtet. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, der betrachtet werden muss, ob das dann auch ja sich so entwickelt, wie sich das entwickeln muss. Na, das ist so eine Anspannung und so eine, klappt es jetzt oder klappt es nicht? Und diese Zeit war echt extrem anstrengend, fordernd und emotional. Also ich kann auch jedem, der das gerade hört, irgendwie nachempfinden, was man da durchmacht und auch nur wirklich die Empfehlung geben, den Rat geben, dass man Schritt für Schritt geht und sich nicht in der Endkonsequenz schon bekloppt macht und verrückt macht, obwohl man noch gar nicht so weit ist. Also wir haben uns daran entlang gehangelt, jeden einzelnen Schritt zu gehen und dann die nächste Entscheidung zu treffen, ohne in irgendwelchen Worst-Case-Szenarien zu denken. Und dann kam es auch tatsächlich dazu, dass 2016 wir die Diagnose bekommen haben, die Schwangerschaft ist offiziell, also diese ganzen Werte, die da passen müssen, sind da, der Transfer natürlich zurück in den Körper ist dann passiert und die Werte sind alle so, wie sie sein müssten bei einer normalen Schwangerschaft.
Ja, aber ich muss es nochmal, ich will es einfach nochmal sozusagen auffummeln. Also das bedeutet, Eizelle entnehmen, befruchten, warten, vereinigen die sich, wieder einsetzen. Alles schmerzhaft. Und das mindestens 3-mal habt ihr durch, ne?
Ja, richtig.
Das heißt, es ist 3-mal hat es nicht geklappt und beim 4. Mal hat es geklappt.
Ja,
das heißt, 3-mal denken.
Beim 3. Mal hat es geklappt. Also 3 Versuche würde die Krankenkasse übernehmen. Und natürlich musst du dir auch Gedanken dazu machen und sagen, ja, wie viele Versuche will man denn gehen? Gibt jetzt die Krankenkasse vor, wie unser weiterer Lebensweg hier verlaufen soll? Oder sagen wir, wir machen ein viertes Mal, ein fünftes Mal, wir nehmen einen Kredit auf? Also wo setzt man sich irgendwo die Entscheidung, ne?
Total. Ich hatte mal einen Kinderwunschspezialisten bei uns im Interview und habe dann auch gesagt, Gott, das ist ja Wahnsinn, diese Kosten, das sind ja wirklich Tausende, teilweise Zigtausende. Und da hat er dann gesagt, ja, aber sei, also da wäre er relativ klar, weil er sagen muss, wenn das wirklich super, super schwierig zu stemmen ist, dann sollte man auch keine Kinder kriegen, weil die sind auch so teuer. Da habe ich auch gesagt, ups, ganz schöne Ansage.
Ja,
das, ja, also ist es nicht ganz unrichtig, aber es ist schon echt knallhart. Ne?
Ja,
also fand ich, da habe ich echt geschluckt. Klar, Kinder sind natürlich ein teures Vergnügen, wenn sie dann da sind, so, aber eben, ja, aber eben auch ein Vergnügen.
Ja.
Also, das fand ich schon eine etwas schräge Sicht da drauf. Ja, okay, aber ihr habt dann sozusagen Glück gehabt.
Ja,
also,
ja,
in Anführungsstrichen, weil.
Absolut, ja. Und rückwirkend muss ich auch sagen, es gibt, also, ich habe mir viel zu sehr, ich sag mal, Steinbock-like Gedanken darüber gemacht, die besten Voraussetzungen irgendwie zu schaffen, um dann zu sagen, jetzt ist soweit, ich entscheide, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber da muss ich echt sagen, man kann nicht alles im Leben planen und organisieren. Das habe ich echt daraus gelernt. Und wenn ich da eins sagen kann, es gibt dafür nicht den richtigen Zeitpunkt. Sondern
ja,
wenn man den Partner hat, mit dem man ja den Weg gehen möchte und man sich sicher ist, dann ist das die Situation. Und nicht das Haus, das Baum pflanzen, Zaun drum machen und finanzielle Absicherung, natürlich wichtiges Thema, aber das ist ja relativ, ne? Das ist ja nach oben offen, ne? Die einen sagen, wie kann man damit leben, und für die anderen sagen, ja, ich komme mit 10.000 Euro im Monat nicht aus, ne?
Ja, gut, hinterher weiß man immer mehr, ne? Ich meine, du hast halt versucht, sozusagen deiner Frau den Rücken frei zu halten und das alles so hinzustellen, dass die Umstände passen. Das ist ja ein anerkennenswertes Bedürfnis gewesen, das war ja nicht doof, ne? Das ist halt einfach, man merkt dann hinterher, okay, das ist die eine Sache im Leben, die ich eben nicht planen kann. Aber das war ja nicht, das war ja vom Bedürfnis her ein total liebenswertes, ne? Es so gut wie möglich zu machen.
Absolut.
Also da darf man sich dann, glaube ich, auch nicht so, nicht noch im Nachhinein sozusagen geißeln. Ihr musstet dann ja sozusagen, ihr hattet die Krankenkasse im Hintergrund. Das heißt, mit dreimal war das Thema dann auch durch und ihr musstet nichts bezahlen, oder hat sich das bei euch gestaltet?
Nee, also ich habe ja die Krankenkasse deswegen gewechselt und die Krankenkasse hat auch dreimal den Versuch übernommen. Also man sprach damals, ist ja jetzt mittlerweile auch schon 7 Jahre her, man sprach damals von Kosten pro Versuch von 3.500 Euro. Ja. Plus zusätzlich nochmal Medikament dies und Hormon da und nochmal hier was. Also da kommen nochmal so medikamentöse Einzelbehandlungen dazu, die nochmal pro Versuch ungefähr 300, 400 Euro ausmachen können. Also sicherlich je nach Wahl des Medikamentes, je nach Wahl der Kinderwunschklinik, das variiert, aber das ist so die Kostenrichtung, die wir da damals dann hatten, ne? Und jeweils diese 3.500 Euro sind uns dann erspart geblieben. Und da sind wir auch der Krankenkasse dann wirklich auch dankbar dafür, für die Möglichkeit, dass es sowas gibt. Es gibt nicht viele Krankenkassen, die das machen.
Ja. So, dann kam der Punkt, yippie, yeah, es hat echt geklappt.
Ja,
dann wahrscheinlich totale Vorsicht irgendwie mit dieser Schwangerschaft im Bauch. Ich habe auch Interviewpartnerinnen gehabt, die haben dann gesagt, die sind dann nicht über Straßenhubbel gefahren, weil sie irgendwie Angst hatten, dass da was anbrennt. Also das ist ja auch so eine gebremste Freude wahrscheinlich, aber immerhin, es war dann soweit.
Ja, absolut. Ich würde gerne kurz nochmal, Julia, auf einen Punkt nochmal eingehen, was auch wichtig
gerne
ist. Ein großer Punkt, den wir im Vorfeld natürlich auch dann irgendwo relativ schnell gefunden haben beim Googlen, ist, dass durch diese In-vitro-Fertilisation, die uns letztlich zum Erfolg gebracht hat, auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist einer Zwillingsgeburt oder Zwillingsschwangerschaft.
Mhm.
Deswegen gibt es hier auch ein Regelwerk, ich müsste mich nochmal rückversichern, aber ich meine, es war von diesen befruchteten Eizellen, darf man im Transfer maximal 3 wieder zurück in den Körper der Frau führen. So, dann kommt irgendwann die Entscheidung, ja, wie viel will ich denn jetzt zurückführen? Führe ich 1 zurück und es könnten Zwillinge werden? Oder führe ich 2 zurück und es könnten 4 werden? Oder und natürlich auch die Entscheidung, was mache ich denn mit den dann, bei uns waren es, meine ich, 6 oder 7 befruchtete Eizellen.
Krass.
Was mache ich denn mit den restlichen? So, dann kommt da schon wieder dieses Dilemma. Was will ich denn machen? Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Keine Ahnung, wie, wenn diese Schwangerschaft funktioniert, wie das alles läuft. Soll man die befruchteten mehr als drei, also die verbleibenden vier, dann zerstören. Oder man kann die auch dann einfrieren. So, wir haben uns für das Einfrieren der übrigen vier entschieden und haben drei in den Körper meiner Frau zurück transferieren lassen. Ja. Tatsächlich ist von diesen dreien, die zurückgegangen sind, dann eine Eizelle angegangen, die sich auch als ein Embryo weiterentwickelt hat. Also die hat sich dann nicht weiter geteilt. Aber um dann wieder da anzuknüpfen, wo du gerade aufgehört hattest, dann geht natürlich die nächste Angst los. Und man hangelt sich von Untersuchung zu Untersuchung. Man ist jedes Mal wieder angespannt. Frau hört natürlich auf den Körper. Wie verhält sich das? Ist das alles irgendwie vom Gefühl her, passt das noch? Die Ärzte und die Frauenärztin hat uns super da unterstützt und hat uns sämtliche Ultraschallbilder auf den Stick gezogen und erzählt und erklärt. Und wir haben sofort die Entscheidung getroffen, wir wollen das Geschlecht des Kindes nicht wissen. Wir wollen jetzt aufhören mit Planen.
Irgendwas
und
muss auch
organisieren
ungeplant sein. Ja.
Und wir werden das Zimmer nicht in rosa streichen oder in blau oder was auch immer, sondern einfach jetzt. Und heute kann ich sagen, ich kann heute sowieso nichts mehr planen. Ne? Also du weißt es selber, ich glaube, du hast auch drei Kinder, habe ich immer gehört.
genau, dann ist eh durch.
Ich plane heute den Tag so und sobald wir gefrühstückt haben, wird der Tag völlig anders laufen. Das ist einfach so. Und
das ist ja auch der Charme, das muss man auch mal
absolut
sagen. Charme und Chance.
Absolut, absolut. Und von da an hangelt man sich so von Untersuchung zu Untersuchung und freut sich natürlich, wenn dann jedes Mal, nee, passt, ist alles gut, ist alles in Ordnung. Es ist also bis zur letzten, selbst wenn das Kind dann irgendwann da ist, ist man bei der ersten Untersuchung dann irgendwie U2, U3, U4 und finden die jetzt irgendwas, weil man irgendwie sein eigenes Glück gar nicht fassen kann, ne?
Du, das kann ich total nachvollziehen. Also ich weiß auch noch als sozusagen auch die Geburt, also was das für ein Nadelöhr ist, und das meine ich jetzt wirklich nur im übertragenen Sinne, das wird einem ja wirklich erst hinterher klar. Also das ist überhaupt nicht irgendwie eine sichere Sache oder so, sondern ne, das ist, also das kann ich total verstehen, dass diese
überhaupt,
Ängste dann sozusagen
absolut
immer zum nächsten Punkt mitwandern.
Man darf auch überhaupt nicht in diese Situation kommen, weil dieses ganze Thema von der Wunsch ist da, bis das Kind ist da, diese ganze lange Zeit, diese 5 Jahre, wenn man sich von negativen Gedanken beeinflussen lässt und so diese sich selbst erfüllende Prophezeiung heraufbeschwört, dann, wenn ich heute sage, das regnet heute und der Tag wird ein Scheißtag, dann wird's wahrscheinlich auch ein Scheißtag, ne?
Du, und ich kann dir sagen, meiner ist jetzt ja 18, also der Älteste. Und da denkst du auch immer noch so, oh, jetzt einfach nur durchlaufen, tuckern, bitte. Es soll jetzt einfach durchtuckern. Und du weißt es ja auch nicht. Du weißt ja nicht, was passiert und von welcher Party kommen die wie nach Hause und so. Also insofern hast du total recht. Ich finde diese Haltung total charmant zu sagen, ich kann einfach nur jetzt gut finden und mich freuen, dass es ist, wie es ist. Aber
Die
Brücken geht man erst, wenn man da ist, ne? Ihr habt ja aber heute drei, Nico. Dabei ist ja noch irgendwas dazwischen passiert.
ja, absolut. Natürlich, klar. Ja, wir haben auch dann die Entscheidung getroffen, da war die kleine Maus, dann die jetzt große, irgendwann dann 2 Jahre alt, aber sofort, nachdem die Möglichkeit wieder da war, also nachdem meine Frau dann abgestillt hat und der Körper wieder in dem, ich sag mal, in Anführungszeichen, das ist jetzt etwas mechanisch ausgedrückt, in dem Urzustand war, haben wir direkt die Möglichkeit wieder aufgegriffen, die Kinderwunschklinik wieder konsultiert und gesagt, jetzt dann direkt weiter, weil...
Okay, dann habt ihr es aber gleich nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern gleich gesagt, das machen wir jetzt nicht nochmal, irgendwie jahrelang hier warten. Sondern
richtig, ganz genau. Ne, wir hatten ja auch noch wir erinnern uns, die eingefrorenen befruchteten Stammzellen oder die Eizellen und haben dann die auch aufgetaut und dann direkt mit dem nächsten Hormon, sag mal, wenn ne, der Mond im Haus von und die ganze Konstellation wieder passt, haben wir die wieder zurückführen lassen. Und auch da haben wir dann bewusst gesagt, wir wollen nicht irgendetwas dann immer zerstören müssen, was nicht, weil wir jetzt diesen Luxus haben oder was auch immer, sondern wir haben gesagt, wir nehmen die drei, wir werden die drei zurückführen und dann gucken wir, was passiert. So, und von diesen drei zurückgeführten haben sich dann 2 Eizellen separat voneinander weiterentwickelt und sind dann unsere heutigen Zwillinge geworden, ein Junge, ein Mädchen. Und da konnten wir das gar nicht fassen. Ne? Und auch da haben wir gesagt, wir wollen nicht wissen, was es dann wird. Ne? Wir wussten ja dann, die erste ist ein Mädchen geworden, klar, ne? Die Freude grenzenlos. Und ja, dann sind wir durch diese Zwillingsschwangerschaft noch gegangen, währenddessen dann die kleine Maus damals dann schon da war. Und dann war die natürlich ein Jahr alt. Und ich meine, jeder, der dann irgendwie doch Kinder hat, kann nachvollziehen, welches Bedürfnis Kinder haben mit einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und ja, ich kann auch sagen, der Berg, vor dem man steht, ist immer der höchste, ne? Also ich kenne heute auch natürlich Eltern, die ein Kind haben, für die dann natürlich das eine Kind die große Herausforderung oder der Berg ist, den man erstmal bezwingen muss. Und dann haben wir natürlich dann mit den Zwillingen, als sie dann geboren wurden, da war natürlich ein riesen spannender Moment. Und ich erinnere mich noch dran, meine Schwiegermutter hat auf die jetzt große Tochter aufgepasst, meine Frau dann ins Krankenhaus mit dem riesen Bauch, also unfassbar, was die Frau da leisten muss. Das ist also faszinierend und gleichzeitig ja, irgendwie unheimlich.
Ja, es ist wirklich, man fasst es hinterher nicht.
Als Mann sowieso etwas, deswegen man kann als Mann nur dabei sitzen und irgendwie unterstützen, wo es nur geht, weil das, was die Frau da aushalten muss, gerade auch in den letzten, sagen wir irgendwie 3-4 Wochen, ist ja völlig unmöglich, ne? Das ist ja unfassbar. Naja, und dann kam der Tag, ab in den Kreissaal, und naja, wir wussten ja nach wie vor nicht, was es wird. Und dann kam das erste Kind von den beiden, war dann die zweite Tochter. Ich denke, okay, ne? Für meine Frau und mich war dann klar, zweite Tochter, alles klar. Bei allem Glück der Erde haben wir eine gedankliche kleine Kerze angemacht und gehofft es vielleicht und Hauptsache gesund, gar keine Frage. Und wenn es uns das Universum erlaubt, einen Wunsch zu äußern zu dürfen, dann lass es vielleicht
dann bitte
ein Junge
jetzt
sein.
Jung, genau.
Und, naja, so war es dann. Also keine riesige Zeit ist vergangen. Dann kam auch der Junge raus und sofort war dann eine Riesenerleichterung. Meine Frau, das war der extrem emotionalste Moment. Also unfassbar. Diese Odyssee bis dahin war ein Leidensweg ohne Ende mit Drama und Frust und jede Menge Emotionen und auch Heulerei bis hin zu der größten Euphorie und dann auch wieder Heulerei. Also dass das so eine emotionale Reise wird, haben wir natürlich zum Eingang meiner Geschichte gar nicht wissen können.
Nee.
Und heute muss man sagen, ist wirklich, und das ist wirklich so beim Tiefsten, was ich so sagen kann, jeder Tag, an dem man nicht krank ist und an dem man nur ein bisschen Stress hat, ist trotzdem ein guter Tag, weil wir heute das Glück haben können, diese drei Kinder aufwachsen zu sehen. Und ja, mit denen den Weg zu gehen, ne? Das ist schon.
Ja. Hey, du hast es erzählt, der Berg, vor dem man steht, ist immer der größte. Und ich meine, drei Kinder bei aller Freude, da sind auch Momente dabei, wo man denkt, au weia, ich das vorher gewusst hätte. Ist das was man sich dann gestattet, obwohl man diese schlimme Odyssee hinter sich hat, dass man denkt, heute ist einfach jetzt ein Scheißtag. Es ist nichts so, wie ich mir das gedacht habe. Es nervt einfach alles. Traut ihr euch das oder gestattet ihr euch das gar nicht?
Doch, auf jeden Fall. Also was wir vermissen, was viele irgendwie suggerieren oder was so dieser Wunschgedanke war, ist dieser Instagram-Filter, der alles irgendwie so schimmernd und schön darstellen lässt. Also wir sind nicht in der Lage, ein Foto bei Instagram zu posten, wo man sagt, oh, guck mal, da ist aber die Hütte jetzt nicht aufgeräumt. Wie sieht's denn hier aus? Ne? Und ein Großteil unseres Tagesalltages, unseres Tages sieht auch so aus, dass wir natürlich am Abend erstmal die Hütte wieder aufräumen müssen und gucken, dass wieder alles an seinen Platz kommt.
Ja.
Und man natürlich auch seine Gedanken wieder ordnet und sortiert und sagt, jetzt, wo haben wir denn mal Zeit, dass wir mal den weiteren Weg organisieren oder versuchen zu erahnen, was uns denn vielleicht so in einem Jahr ereilt, ne? Worauf?
Ja, da höre ich den Planer schon wieder.
Ja, natürlich, klar. Man kann irgendwie aus seinen Strukturen nicht raus. Aber grundsätzlich natürlich, klar. Also ich würde sterben für die Kinder, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, wäre das sofort so. Und natürlich gibt's auch Tage, da könnte ich die umbringen. Ne? Also das geht in beide Richtungen. Ne? Das ist ganz extrem. Man würde für sie sterben, aber man könnte sie auch umbringen manchmal. Das ist. Aber wenn über all dem das Gemeinsame schwebt, dass wir ja, den kleinsten gemeinsamen Nenner haben und die gleiche Richtung gehen und zwar alle gemeinsam bei allem, was noch kommt. Und dann malt man sich natürlich aus. Ne? Meine Frau, die ist natürlich manchmal, mein Gott, die Frau, die irgendwann mal meinen Sohn, also das geht ja gar nicht. Ne? Und ich natürlich ja. Dann auch mit den Töchtern, ich sage, der Typ, der irgendwann, also der hat ein Problem, der weiß das nur noch nicht. Ne? Und das ist schon, also ich freue mich auf das, was kommt.
Gut, jetzt hat er noch ein bisschen Zeit. Jetzt hat er noch ein bisschen Zeit.
Ein bisschen
Zeit,
noch, Nico. Ein bisschen. Aber ich freue mich auf das, was kommt. Und ich kann nur jedem sagen, der da in der Situation ist, man sollte wirklich den Kopf nicht hängen lassen. Und möchte auch meine Unterstützung oder mein Rat geben, wenn jemand irgendwie das Bedürfnis hat, da mehr drüber zu erfahren als in dieser hier geringen Zeit.
Wow, dann, das ist toll.
Kann er natürlich, ich behaupte jetzt mal, über dich da irgendwie den Kontakt finden. Und dann, ja, gucken wir mal. Also ich möchte einfach das nutzen, dass man drüber spricht, weil das eben eine sehr, sehr, sehr emotionale Geschichte ist. Und die Botschaft ist auch, man ist damit nicht alleine. Es gibt noch viele andere, denen es genauso geht und ich glaube, es wird da zu wenig drüber gesprochen.
Ja, also Nico, das ist ja wirklich so ein bisschen die schöne Ernte von so einem Podcast, den es so lange gibt, dass es Menschen gibt, die dann zumindest so viel Vertrauen haben, dass sie sagen, da würde ich gerne meine Geschichte erzählen. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz toll für uns und für die, die es hören, dass Menschen wie du mir dann schreiben und sagen, ich würde es gerne erzählen, damit andere davon profitieren können. Also ganz vielen Dank, vor allen Dingen eben auch für diese Väterperspektive, weil ich meine, Mütter haben wir hier sozusagen gefühlt dauernd und man redet auch dauernd über die Mütterperspektive, aber ich fand eben ganz toll an deinem Angebot, dass man eben auch mal die andere Perspektive hat, wo man auch hinterher denkt, Mensch, habe ich dazu beigetragen? Ist das irgendwie so ein Schuldgefühl? Aber wenn es hinterher ein Happy End hat, natürlich umso schöner.
Ja, ist
also
so.
Ganz, ganz vielen Dank.
Ja, gerne.
Ganz, ganz vielen Dank, lieber Nico, für deine Zeit und euch vielen Dank, dass ihr ja dran geblieben seid und zugehört habt. Ich muss jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt ja noch einen zweiten Podcast von mir. Das erwähne ich deshalb, weil dieses hormonelle Auf und Ab nämlich wirklich nicht ohne ist und wirklich einen in tiefe Krisen stürzen kann. Und das geht eben auch viele, viele Jahre später, nämlich wenn man auf dem Weg in die Menopause ist, die viel früher beginnt, als man denkt, nämlich um die 40. Und wer dazu mehr wissen möchte, dem kann ich nur sehr empfehlen, hört sehr gerne mal rein in unseren zweiten Podcast Meno an mich, Frauen mitten im Leben. Die medizinischen Themen macht meine liebe, sehr kompetente Kollegin Diana Helfrich und ich mache die Themen, die sich so darum rumranken. Also ich finde sehr hörenswert und sogar Frauenärztinnen empfehlen uns schon. Ja, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser, auch ihr, lieber Nico, und ahoi aus Hamburg. Tschüss, Nico.
Danke. Ciao.
Tschüss, tschüss.